Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Eine Ehre für mich, mit euch zu singen, Gott zu loben. Und ihr habt hier wirklich einen klasse Sound. Großes Kompliment an den Pianisten und an die Sängerinnen und Gitarristen und Schlagzeug und so weiter. Man fühlt sich einfach gleich getragen. Wir haben gerade gesungen, dass wir die Wunder sehen, neu sehen. Und wenn ich jetzt euch ein Wort mitgeben darf, ja, dann ist mein Gebet: Herr, öffne meine Augen, dass ich die Wunder in deinem Gesetz erkenne. An diesen Vers musste ich gerade denken, Psalm 119, Vers 18 steht es. Jetzt soll ich noch ein bisschen was zu mir sagen. Da muss ich zuerst aber der Claudia sagen, die Zeit bitte jetzt nicht in Rechnung stellen, denn ich habe Frank versprochen, dass ich unter 30 Minuten bleibe. Ich habe von Natur aus die Gabe der Länge. Also jetzt, wo sitzt die Claudia? Da. Ja? Gut. Ich gebe dann Zeichen, wann die Stoppuhr wieder eingeschaltet werden darf. Ja, was soll ich zu mir sagen? Öffne mir die Augen, dass ich die Wunder in deinem Gesetz erkenne. Das macht mich schon aus. Ich liebe das Wort Gottes. Ich kam zum Glauben vor 35 Jahren. Damals war ich an der Musikhochschule in Trossingen. Musik studiert, Hauptfach Klavier. Ihr habt einen guten Pianisten hier. Gleich erkannt, super. Und ein Dozent, den ich schon von Schulzeiten her kannte, ich war mit seinem Sohn befreundet. Ich wusste, der weiß was von Gott, und ich war hungrig. Ich war so hungrig. Er hat mir das Evangelium erklärt, und im Nachhinein habe ich dann quasi gesehen, was mit mir geschehen ist. Es steht auch in der Bibel, 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, aber die ganze Welt unter der Macht des Argen steht. Und das wusste ich. Ich bin verloren. Ohne Jesus bin ich rigoros verloren. Und der hat mir das Evangelium erklärt, du brauchst Jesus. Und dann habe ich eine Bekehrung erlebt, es war unglaublich. Und ich hatte so einen Hunger. Ich bin katholisch aufgewachsen, schon früh Orgel gespielt in der Kirche und so. Und nie das Evangelium dort gehört, muss ich leider sagen. Ich hatte so einen Hunger nach dem Wort Gottes. Die Bibel lag immer unterm Kopfkissen. Und ich wollte immer wissen, damit ich allen Rechenschaft geben kann, wo es steht. Damit ich beweisen kann, so steht es geschrieben. Und ja, da hat sich dann irgendwie so eine Gabe eingestellt, das stimmt tatsächlich, ich weiß eigentlich fast immer, wo es steht. Die erste Bibel, die habe ich heute noch, die alte Schlachterübersetzung, die hat keine Parallelstellen angegeben, die habe ich mir alle selber aufgeschrieben. Und ja, später habe ich dann noch fürs Lehramt studiert, also ich bin jetzt Lehrer, Hauptfach Mathematik und Musik, und geistlich aufgewachsen bin ich in einer freien Brüderversammlung und habe schon, ich glaube schon 91, 92 mit Predigen angefangen. Aber das wusste ich, ich will das weitergeben, das Wort Gottes weitergeben. Durfte dann Ende 90er, Anfang 2000 war ich in so einer Wochenendbibelschule, habe ich den Römerbrief gelehrt, habe dann auch noch intensiv Griechisch gelernt im Fernstudium, und Hebräisch habe ich auch schon versucht, aber das vergisst man schnell wieder. Ja, wir haben als Familie zusammen 9 Kinder. Heute ist Thalia dabei, und die sind jetzt alle aus dem Haus. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ist auch gut so. Wenn sie dann alle kommen, sind wir eigentlich ganz froh, wenn sie wieder gehen. Ja. Mein Wunsch als jemand, der das Wort Gottes liebt und weitergibt, ist, dass Jesus groß gemacht wird. Das hoffe ich. Bei jeder Predigt. Auch im Alpha-Kurs haben wir zusammen gemacht, Frank und ich, und in Bodeshausen. Jesus soll groß gemacht werden. Und da bin ich eigentlich schon jetzt beim Predigttext. Die Quintessenz von Johannes 2, Vers 1 bis 11, dort steht: diese Hochzeit zu Kana und die Wandlung von Wasser in Wein. Vers 11 fasst zusammen: diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir ihn wieder neu sehen in seiner Herrlichkeit. Was für einen wunderbaren Herrn wir haben. Einzigartig. Er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Zunächst ein paar grundsätzliche Gedanken. Das Wunder, das der Herr hier tat, war also ein Zeichen. Am Schluss des Johannesevangeliums steht in Kapitel 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch geschrieben stehen. Die Auswahl aber, die Johannes trifft, traf er, Zitat, sie sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen. Zeichen. Und das erste Zeichen, darum geht es jetzt heute Morgen, den Anfang der Zeichen. Ein Zeichen, und das gilt für alle Wunder, die Jesus tat. Sie waren stets Zeichen. Im Johannesevangelium übrigens steht immer Zeichen. Das heißt, sie bezeugen etwas von seinem Wesen und von seinem Willen. Ein Zeichen ist wie ein Wegweiser. Es verweist auf etwas Höheres. Der Wegweiser mit dem Namen Ebersbach drauf, habe ich heute Morgen schon gesehen, verweist auf die Stadt selbst. Und wenn jemand nach Ebersbach kommen will, am besten heute Morgen hierher in den Gottesdienst, ja, der bleibt nicht beim Ortsschild stehen. Niemand bleibt beim Wegweiser stehen. Der Wegweiser hat seinen Dienst getan, wenn er dem Reisenden den Weg zum Ziel gewiesen hat. Und so sind die Wunderwerke des Herrn immer Hinweise auf das Eigentliche. Und das Eigentliche hier, Jesus offenbart sich als Schöpfer. Als Schöpfer, der allein die Macht hat, aus Wasser Wein zu machen. Und weil das hier in einem Augenblick geschieht, ist es ein Wunder vor unseren Augen. Aber ihr Lieben, dieses Wunder tut der Schöpfer Jahr für Jahr. Er lässt Wasser auf die Weinberge fallen. Die Weinstöcke und Reben trinken das Wasser und lassen Früchte wachsen, die voller Saft sind. Diese werden dann geerntet, gepresst, gekeltert. Und so entsteht innerhalb mehrerer Monate aus Wasser eben Wein. Und das kann kein Mensch künstlich herstellen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Als Jesus Wasser in Wein verwandelte, tat er das, was er als Schöpfer im Grunde genommen seit Jahrtausenden fortwährend getan hat und tut. Aber weil das so regelmäßig geschieht, sind wir blind geworden für das Wunder, das es jedes Mal ist. Wir haben uns dran gewöhnt. Wir haben uns dran gewöhnt. Und das sollten wir nicht. Wir sollten uns niemals an die Wohltaten unseres Schöpfers gewöhnen, sondern dankbar dafür sein. Bei der Hochzeit in Kana verkürzte der Herr den monatelangen Prozess auf einen Augenblick. Und damit wurde das Wunder zu einem Zeichen, das niemand übersehen konnte. Jesus also offenbart hier seine Schöpfermacht. Er offenbart aber auch seine Liebe. Er ist der gütige Herr, der seinen Geschöpfen Gutes tut und Gutes gibt. Und nicht nur das, er tut noch mehr. Wir alle sind abhängig. Und das merken wir spätestens dann, wenn wir Hunger haben. Und Gott gibt uns zu essen und zu trinken. Und dann macht er es auch so zusätzlich, dass es uns schmeckt. Und dass es uns Freude bereitet, dass wir es aus Freude, mit Freude genießen können. Im Psalm 104, Vers 15 steht, damit der Wein des Menschen Herz erfreue. Jesus will uns teilhaben lassen an seiner Freude, uns mit Freude erfüllen. Später in Johannes 15, Vers 11 sagt er, solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Völlig. So ist unser Herr. Seine Gaben sind nicht klein und nicht kümmerlich. Er versorgt uns nicht nur mit dem Notwendigen, sondern er gibt uns darüber hinaus Annehmlichkeiten. Seine Gaben sind nicht gering. Er gibt den Menschen nicht nur das Wasser des Lebens, damit sie trinken und sich erquicken, sondern Wein, damit sie sich recht erfreuen. In Vers 6 wird von 6 steinernen Wasserkrügen berichtet, von denen jeder 2 oder 3 Maß fasste. Ein Maß, griechisch Metretes, entspricht dem jüdischen Bad. Das heißt, es enthält knapp 40 Liter. Sodass jeder Steinkrug 80 bis 120 Liter fasste. Die 6 zusammen also rund 600 Liter. Also mehr als genug, oder? 600 Liter. Ihr Lieben, der in natürlichen Dingen so reichlich gibt, sollte der in den geistlichen Dingen nicht weniger geben? Nein,
Jesus gibt uns im Überfluss. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Jetzt wollen wir den Text miteinander durchgehen. Ich werde einige Schwerpunkte setzen. Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Die exakte Lage von Kana in Galiläa ist nicht bekannt. Wir können annehmen, dass es nicht allzu weit von Nazareth entfernt gewesen war, da, Zitat, die Mutter Jesu auch dort war. Unseren katholischen Freunden sei hier nebenbei gesagt, Maria heißt nie Mutter Gottes, sondern wie an dieser Stelle Mutter Jesu und einmal, Elisabeth nennt sie so, Mutter meines Herrn. Vers 2, es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Der Herr nahm die Einladung zur Hochzeit an, zusammen mit seinen inzwischen mindestens 5, wahrscheinlich 6 Jüngern, Andreas und Petrus, Johannes und vielleicht Jakobus, Philippus und Nathanael. Warum nahm er die Einladung an? Die Antwort ist, denke ich, einfach. Er freute sich mit der Freude des jungen Paares. Und so teilt er auch unsere Freude, wie er auch will, dass wir seine Freude teilen. Aber die Freude des Hochzeitfests war in großer Gefahr. Maria wusste das und so lesen wir in den nächsten beiden Versen, Vers 3 und 4, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nun, Wein war unter Juden wie unter allen Mittelmeeranwohnern so alltäglich wie Brot. Das können wir aus vielen Stellen im Alten Testament ablesen. Immer wenn Wein erwähnt wird, hat man das Gefühl, der steht gerade nebendran. Und an Festen durfte er auf keinen Fall fehlen. Warum? Das haben wir schon gehört. Wein war im Bewusstsein der Juden von Gott gegeben, um das Herz der Menschen zu erfreuen. Und eine Hochzeit ist natürlich das Freudenfest schlechthin. Wäre der Wein ausgegangen, hätte das die Freude des Brautpaares und aller Gäste getrübt. Von Jesus und seinen Jüngern heißt es, dass sie als Gäste geladen waren, aber von Maria heißt es, dass sie auch dort war. Und das lässt doch annehmen, dass sie beim Festessen mithalf und darum wusste, dass der Wein ausgegangen war. Und so ist sie jetzt natürlich besorgt um den guten Ruf der einladenden Familie. Ein Hochzeitsfest ohne Wein, ausgeschlossen, darf nicht sein, unmöglich. Und man hätte das der Familie jahrelang immer wieder vorgehalten, dass sie nicht einmal bei einem Hochzeitsfest für genügend Speise und Trank gesorgt hatten. Und so geht sie zu ihrem Sohn, sie wusste besser als irgendjemand, wer er wirklich war, und sagt zu ihm, sie haben keinen Wein. Und dann kommt diese schroffe Zurückweisung des Herrn. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus spricht sie nicht einmal mit Mutter an, sondern mit Frau. Und dazu sagt er nur Gynae, bloßer Vokativ, ohne die Partikel O, wie zum Beispiel im Timotheusbrief, was zur höflichen Anrede gehört. O, Timothe steht da. Frau, warum tat er das? Ich denke, die Antwort ist, Maria sollte wissen, dass ihr Anspruch auf ihren Sohn hinter einen höheren Anspruch zurücktreten musste. Und so ganz neu ist diese Sache ja eigentlich nicht für sie. Knapp 2 Jahrzehnte früher hatte sie das bereits schon einmal einsehen müssen. Bei welcher Gelegenheit? Tempel. Genau. Damals, als sie zusammen mit Josef, den 12-Jährigen, während 3 Tage gesucht hatte, um ihn dann endlich im Tempel zu finden. Und was bekam sie von ihrem Sohn zu hören? Was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria musste verstehen, dass er nicht mehr der Sohn in ihrem Haus war, sondern dass er nun in allem direkt dem Willen des Vaters unterstand, dem Vater also nicht mehr wie bisher gehorchte, indem er ihr gehorchte. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ti emoi kai soi gynai, was ist meins, was ist deins? Und dann sagt er noch, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Von einer kommenden Stunde spricht der Herr im Verlauf seines öffentlichen Dienstes immer wieder. Und damit zeigt er, zeigt er, dass er von Gott gesandt war, dass er vom Vater gesandt war auf einen Weg, dessen Länge und Dauer feststanden. Und dass er gekommen war, Werke zu tun, die der Vater ihm aufgetragen hatte. Hebräer 10, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, dass ich tue, o Gott, deinen Willen. Zusätzlich deutet er damit, wie an vielen anderen Stellen auch, die Stunde seines Leidens und Sterbens an. Aber jetzt hier gibt er Maria zu verstehen, dass die Stunde seines Handelns noch nicht gekommen sei. Er musste seiner Mutter zu verstehen geben, dass er nie etwas tun würde, lediglich weil sie oder sonst jemand es anregte. Nein, Jesus gehorchte nicht den Wünschen der Menschen, sondern dem Willen des Vaters. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 4. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6. Ihr Lieben, Gott ist nicht der Erfüller unserer Wünsche, sondern er ist Gott. Gehorchen wir ihm aber, werden wir erfahren, und das werden wir nachher in Vers 7 und 8 noch deutlich herausarbeiten, dass er der wahre Wohltäter des Menschen ist, der uns mehr und Besseres gibt, als wir uns je hätten denken oder wünschen können. Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Tja, das ist das Beste, was wir von Maria lernen können. Sie sagt nicht, hört auf mich, was ich zu sagen habe, sondern sie sagt, was er euch sagt, tut. Sie hatte Jesus verstanden. Sie wartete auf sein Handeln und darauf, was irgend er sagen mochte. Was er euch sagt, das tut. Sie wusste natürlich auch, dass es die Diener überraschen musste, dass ein Gast etwas anordnen sollte und sagte ihnen darum, was irgend er euch sagen mag, tut. Damit waren sie darauf gefasst, dass etwas Ungewöhnliches geschehen würde. Vers 6. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Die Gefäße waren leer. Sie waren leer, so wie die ganze in Äußerlichkeiten erstarrte Religion der Juden mit ihren Reinheitsgeboten leer und kraftlos war. Wir brauchen keine Reinigungsrituale. Und wir wissen es, was die Menschen, was sie für Anstrengungen machen, ihre Gefäße sozusagen, ihre Gefäße zu füllen. Aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, mit Ritualen. Nein, wir brauchen keine Reinigungsrituale, wir brauchen Jesus. Er reinigt uns, er reinigt unsere Gedanken. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt er in Johannes 15. Oder Paulus, Epheser 5, 26, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat im Wasserbad des Wortes. Er reinigt uns von unseren Sünden durch sein Blut. Er gibt uns neues Leben. Er erfüllt uns. Jesus erfüllt uns. Nichts anderes. Vers 7 und 8, Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie aber brachten es. Jesus spricht, füllt, und sie füllten. Schöpft nun und bringt, und sie brachten. Zweimal gibt der Herr einen Befehl, zweimal reagieren die Diener mit sofortigem Gehorsam. Und das ist erstaunlich. Es muss vom Herrn Autorität ausgegangen sein. Ja, seine Worte müssen in sich die Macht gehabt haben, den Gehorsam zu wirken. Als Bibelleser denken wir jetzt vielleicht an Philipper 2, Vers 13. Gott ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Wirken vollbringt, zu seinem Wohlgefallen. Und hier ist es umso erstaunlicher, als hier Anweisungen ergingen, die doch eigentlich sinnlos scheinen. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser? Wie sollte das dem Problem abhelfen? Welchen Sinn hatte es denn, Wasser von dahin nach dorthin zu tragen? Und warum in Wasserkrüge, die ja eigentlich gar nicht für Trinkwasser vorgesehen waren, sondern der rituellen Reinigung dienten? Was auch immer die Diener gedacht haben mögen, sie führten die Befehle des Herrn ohne Widerrede aus. Und ihr Gehorsam wurde belohnt. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Ihr Gehorsam wurde belohnt. Erste Beobachtung. Christus möchte segnen. Er möchte die Freude des Hochzeitfestes erhalten. Und was tut er? Was tut der Herr, wenn er segnen möchte? Er gibt einen Befehl. Genau das steht hier. Er gibt einen Befehl. Ist das nicht erstaunlich? Ja, so ist es. Gewöhnlich geht ein Wort des Befehls seinem Wort der Macht voraus. Jesus ist hier im Begriff, Wein zu machen, aber er sagt nicht, es werde Wein, sondern er beginnt mit einem an Menschen gerichteten Befehl. Füllet die Krüge mit Wasser. Da ist ein Kranker am Teich Bethesda, der schon 38 Jahre lang lahm ist. Christus möchte ihn heilen und spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und wandle. Da ist ein Blinder. Christus will ihm das Augenlicht geben, er macht einen Teig und schmiert ihn auf seine Augen und spricht dann, gehe hin und wasche dich am Teich Siloa. Und was geht der Auferweckung des Lazarus von den Toten voraus, als sie vor dem Grab stehen? Hebt den Stein hinweg. Und dann zu Lazarus, der schon riecht, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Wundern wir uns, dass dieser Grundsatz in den Wundern seiner göttlichen Gnade zu sehen ist? Vielleicht ist hier heute Morgen ein Sünder, der gerettet werden möchte. Christus spricht zu dir, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Ja, kann er das dann überhaupt? An Jesus glauben. Können wir das aus uns? Sind wir denn nicht tot in Sünde und Übertretung? Und genauso wie Lazarus, der buchstäblich tot war, nichts mehr hörte, nichts mehr sah, nichts mehr fühlte, sich nicht bewegen konnte, durch den Befehl Jesu lebend aus dem Grab herauskam, genauso wird der Sünder, der tot in Sünde und Übertretung ist, der nichts vernimmt vom Reiche Gottes, nichts. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, 1. Korinther 2. Der blind ist für die Dinge Gottes, der taub ist, der lahm ist, unfähig, von sich aus zu Gott hin und für Gott in Bewegung zu kommen. Genauso wird er aus dem Tode zum Leben aus Gott hindurchdringen, wenn er dem göttlichen Befehl gehorcht. Tu Buße, kehr um von deinem gottlosen Weg, glaube an den Herrn Jesus. Und da steht dieser, ich liebe diesen Vers, Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn wir seinem Befehl gehorsam sind, werden wir sehen, wie er wirken wird. Erster Grundsatz also, Christus erlässt Befehle an die, die er segnen will. Zweitens, Christi Befehle sollen nicht in Frage gestellt, sondern vollzogen werden. Die Hochzeitsleute brauchen Wein und Christus sagt, fülle die Krüge mit Wasser. Manchmal scheint es, dass das Gebot Christi den Punkt, auf den es ankommt, nicht trifft. Der Sünder zum Beispiel sagt, Herr, errette mich, überwinde die Sünde in mir. Und der Herr ruft, glaube. Auf den ersten Blick scheint da kein Zusammenhang zu sein zwischen dem einfachen Vertrauen auf den Heiland und dem Überwinden der Heftigkeit und dem Ablegen einer schlechten Gewohnheit. Es ist aber ein Zusammenhang da. Es ist nicht an uns zu fragen, sondern zu tun, was der Herr befiehlt. Denn auf dem Weg des Gebotes wird das Wunder der Barmherzigkeit gewirkt. Füll deinen Krug mit Wasser. Füll deinen Krug mit Wasser, wenn es auch Wein ist, den du benötigst. Christus sieht den Zusammenhang zwischen dem Wasser und dem Wein, obwohl du ihn noch nicht siehst. Wenn der Herr einen Segen geben will, dann erlässt er einen Befehl, der nicht in Frage gestellt, sondern ohne Zweifel vollzogen werden muss. Dritter Grundsatz. Wenn wir einen Befehl von Christus erhalten, so ist es immer weise, ihn sofort und mit Eifer auszuführen. Er sprach, füllet die Krüge mit Wasser. Und was tun sie? Sie füllten sie bis oben an. Beim Erfüllen der Gebote Christi, ihr Lieben, sollen wir bis zum Äußersten gehen. Bis oben an füllen. Wenn es das Gebot ist, glaube, dann glaube an ihn mit deiner ganzen Kraft. Vertraue auf ihn mit deinem ganzen Herzen. Und wenn es heißt, predigt das Evangelium, dann sollen wir es tun, zur Zeit und zur Unzeit. Und wenn es heißt, tu Buße, dann bete um eine herzliche und tiefe Buße. Denn Gott ist es, der die Buße zum Leben schenkt. Und wenn es heißt, bete, dann sollen wir mächtig beten. Füll das Gefäß des Gebets bis an den Rand. Und wenn du in der Schrift suchen sollst, dann such darin von einem Ende bis zum anderen. Füllt das Gefäß des Bibellesens bis oben an. Lest das Wort Gottes. Christi Befehle sollten nie in halbherziger Weise ausgeführt werden, sondern mit ganzer Hingabe. Wir hatten, als noch alle Kinder im Haus waren und es da einiges an täglicher Organisation und Arbeit zu bewältigen gab, einen Spruch mit großen Lettern im Wohn- und Essbereich an die Wand gehängt. Ganz gerne gleich. Ganz gerne gleich. Naja, die fanden das jetzt nicht besonders geistreich oder attraktiv. Aber wir wissen, es ist ein großer Segen darin, ganz gerne gleich. Fülle deinen Wasserkrug bis oben an. Und noch ein viertes wird uns direkt in folgendem Vers gezeigt. Vers 9. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam. Der Speisemeister wusste nicht, woher der Wein war. Die Diener aber, sie wussten es. Und diese Worte drücken eine ganz existenzielle geistliche Grundwahrheit aus. Wer gehorcht und dient, bekommt Einblick in den Willen und die Werke des Herrn. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wer sind diese, die Gott lieben? Die seine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und zu ihm kommen und mich ihm offenbaren. Offenbaren. Wenn wir die Krüge bis oben anfüllen, wenn wir ganz gerne und gleich dienen, werden wir mehr und mehr Christus erkennen, weil er sich uns offenbart. Wir können Christus nur erkennen, weil er sich uns offenbart, sonst nicht. Und jetzt sehen wir, spätestens an dieser Stelle, dass Glaube und Gehorsam eigentlich nicht zu trennen sind. Und es steht auch wortwörtlich so im Johannesevangelium. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, 36. Am Anfang und am Ende des Römerbriefes stellt Paulus heraus, dass er berufener Apostel Jesu Christi sei, und jetzt haben wir die beiden Worte beieinander, Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Völkern. Gehorsam ist der Beweis des Glaubens und Gehorsam ist der Schlüssel zur wahren, zur bleibenden Freude. Im Himmel wird nur Freude sein. Warum? Weil dort alles Gott untertan ist. Ungehorsam ist die Ursache für alles Leid, das die Menschen befallen hat. Wer gehorcht und dient, bekommt Einblick in den Willen und die Werke des Herrn. Im Psalm 103, Vers 7 steht, Gott tat Mose seine Wege kund. Das Volk Israel sah nur seine Taten. Wer nicht dient, mag die Ergebnisse kosten, aber mehr nicht. Und genau das sehen wir hier. Der Speisemeister meint, der Wein sei die ganze Zeit vorhanden gewesen. Er sieht nur, was die Befehle des Herrn bewirkt haben, ohne dieselben gehört, geschweige denn das gehorsame Handeln der Diener gesehen zu haben. Und deshalb ruft er auch den Bräutigam und nicht Jesus. Und was sagt er zu ihm? Vers 10. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Jeder Mensch. Wie wahr das doch ist. Jesus handelt ganz anders als die Menschen. Jesus ist Gott. Seine Werke und vor allem das Heil, das er wirkt, sind göttlich. Und darum muss alles, was mit dem Heil zusammenhängt, etwas ganz anderes sein, als was wir Menschen uns ausdenken oder planen oder begehren oder tun können. Denn nicht ein Mensch ist Gott. Bei Menschen ist es immer so, dass man sich allen von der besten Seite zeigen will. Also tischt man das Beste auf, um entsprechend Eindruck zu machen. Ja, und wenn die Leute dann nicht mehr beachten, was ihnen da so in den Becher gefüllt wird, dann kann man den billigen Wein hervorholen. Beim Herrn ist es umgekehrt. Er will nicht Eindruck machen. Die Summe des menschlichen Herzens in einem Vers zusammengefasst gegenüber dem lebendigen Gott, Jesaja 53, Vers 3, wir haben ihn für nichts geachtet. Nein, Jesus, er will den Menschen ins Licht stellen und dazu sein eigenes Wesen offenbaren, auch wenn das dem Menschen gar nicht gefällt. Aber gerade damit will er ihm Wohltaten erweisen, die er nie erwartet, nie und erst recht nicht geahnt hätte. Ich zitiere noch einmal diesen Vers, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Füllet die Krüge mit Wasser. Und jetzt hier, du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Ja, der zweite Wein, er war besser als der erste. Mein letzter Gedanke. Der zweite Wein war besser als der erste. Und das entspricht einem heilsgeschichtlichen Muster. Die zweite Schöpfung, die Erlösung, ist besser als die erste Schöpfung. Der zweite Mensch, der Mensch vom Himmel, 1. Korinther 15, ist herrlicher als der erste. Der zweite, der Gnadenbund, ist besser als der Gesetzesbund, Hebräer 8. Die Ehe war der Höhepunkt der ersten Schöpfung, die Hochzeit des Lammes wird der Höhepunkt der Erlösung sein. Vielleicht auch deshalb das erste Zeichen hier bei einer Hochzeit. Nur so eine Vermutung. Und so wird auch das himmlische Paradies herrlicher sein als das irdische, aus dem Adam vertrieben wurde. Ihr Lieben, was wir in Christus haben, ist weit besser, als was Adam durch seine Sünde verloren hat. Was wir in Christus haben, ist weit besser, als was Adam durch seine Sünde verloren hat. Und für den Gläubigen, und jetzt sage ich ganz bewusst, für den Glaubensgehorsamen, kommt das Beste zum Schluss, am Ende seines Weges. Und deshalb lasst uns ihm dienen. Ganz, gerne und gleich. Sofort, mit Eifer und mit ganzer Kraft. Füllet die Krüge bis oben an. Ich wünsche es jedem von uns.